Hallo zusammen. Der nächste Vortrag ist Turning Humans into Developers from Far, Far Away von Julian Figane. Julian ist Perl-Entwickler bei Olio in London und hat schon oft Vorträge auf unserem Workshop gehalten. Sein Vortrag heute beschäftigt sich damit, wie er in einem Jahr remote seinen Job neu gelernt hat und welche Erfahrungen er im Umfeld Ausbildung, Mentoring und Management auf Distanz gemacht hat. Ich bin gespannt auf den Vortrag und hoffe, dass ihr im Chat auch viele interessante Fragen für die Diskussion nach dem Vortrag stellt.
Hallo, ich bin Julian und ich erzähle euch heute was über Ausbildung. Ich arbeite bei Olio in London und wir machen Software für Bewerbungsmanagement in Perl. Über die letzten 3 Jahre habe ich hier ein Team aus inzwischen 5 Trainee-Entwicklern aufgebaut. 2 davon haben wir während des Lockdowns eingestellt. Normalerweise würde ich jetzt in die Runde fragen, wer von euch alles ein Entwickler ist. Und ihr würdet dann eure Hände heben. Das Ganze wiederholen wir ein paar Mal. Und dann habe ich eure Aufmerksamkeit und ich weiß ein bisschen mehr über mein Publikum. Aber leider geht das heute nicht, da wir nicht im gleichen Raum sind. Und weil ich meinen Vortrag schon im Vorfeld aufgezeichnet habe. Und genau darum geht es mir heute. 1 Jahr ist es jetzt her, dass wir uns in Erlangen getroffen haben. Das war das letzte Mal, dass ich geflogen bin. Das letzte Mal, dass ich in Deutschland war. Oder generell in einer anderen Stadt. Ich sagte eben schon, ich wohne in London. Aber trotzdem gebe ich heute diesen Talk, weil das von zu Hause aus jetzt geht. Aber von zu Hause aus zu arbeiten ist dann gar nicht so einfach. Die meisten von uns haben jetzt 1 Jahr lang zu Hause gesessen. Häufig mit wenig bis gar keinem Kontakt zu anderen. Ohne die Kollegen zu sehen. Vielleicht mal die Familie, wenn man Glück hat. Das ist ganz schön anstrengend. Manchmal ist es schon schwer, morgens zur Arbeit zu gehen. Auch wenn die Arbeit direkt im Nachbarraum ist. Letztes Jahr im März, als wir das Büro zugesperrt haben, war ich total überfordert. Ich wollte nicht von zu Hause arbeiten. Ich dachte, ich kriege das nicht hin. Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit abgelenkt, es wäre unbequem und ich würde mir den Rücken kaputt machen. Aber ich wollte nicht mehr ins Büro gehen. Davor hatte ich zu viel Angst. Ich leite unser Team mit Trainee-Entwicklern, also quasi wie Auszubildende in Deutschland. Ich bin Manager, Ausbilder und manchmal sogar noch Entwickler, wenn ich die Zeit dafür finde. Und für fast alle meine Aufgaben habe ich letzten März schwarz gesehen. Ich konnte mir partout nicht vorstellen, wie Ausbildung komplett remote ablaufen sollte. Aber im Laufe der Zeit haben wir als Team gemeinsam herausgefunden, wie wir die Situation für uns nutzen können. Wir haben gelernt, das Beste daraus zu machen. Und davon möchte ich euch heute berichten. Als erstes aber werde ich kurz auf Heimarbeit generell eingehen. Ich glaube, jeder hat diese Ratschläge inzwischen alle schon mal gehört. Und die Online-Medien waren ja auch voll davon. Ich denke aber, es ist wichtig zu differenzieren. Für diejenigen von uns, die schon früher viel von zu Hause gearbeitet haben, ist das alles nicht neu. Und nach einem guten Jahr bin ich damit vielleicht auch ein bisschen spät dran. Aber ich will es uns trotzdem in Erinnerung rufen. Und natürlich sind das jetzt nur die Basics. Zunächst mal ist es gut, wenn man einen Bereich hat, der nur für die Arbeit gedacht ist. Ein Arbeitszimmer oder zumindest eine Ecke im Wohnzimmer. Das ist wichtig, damit man abschalten kann. Aber man darf nicht vergessen, dass nicht jeder Arbeitnehmer diese Möglichkeit hat. Vor allem in Großbritannien ist das nicht so einfach. Wohnraum ist knapp in London. Ich habe eine Zweizimmerwohnung, die ist relativ klein und möbliert, aber sie hat keinen Schreibtisch. Zum Glück habe ich mir den selber angeschafft, als ich eingezogen bin. Denn heute, oder zumindest am Anfang des Lockdowns, waren die alle ausverkauft. Was ich nicht hatte, ist ein Bürostuhl. Nach einer guten Woche von zu Hause arbeiten hat mir mit meinem Küchenstuhl dermaßen der Rücken wehgetan, dass ich einen Kollegen gebeten habe, mir zu helfen, meinen Stuhl aus dem Büro zu holen. Und als geübte IT-Arbeitnehmer wissen wir natürlich, wie wichtig Ergonomie ist. Unsere Auszubildenden wissen das aber noch nicht. Da ist es an uns, das zu vermitteln. Was mir hilft, ist ein klarer Rhythmus. Immer den Wecker stellen, genauso aufstehen wie früher und die Büroklamotten anziehen, damit das Privatleben von der Arbeit getrennt ist. Vielleicht eine Runde um den Block laufen, um den Kopf in den Arbeitsmodus zu versetzen oder nach der Arbeit spazieren gehen, damit man wieder runterkommt. Aber immerhin müssen wir uns nicht in die S-Bahn drängeln. Und was die eigentliche Arbeit angeht, ist ja zumindest für Softwareentwickler gar nicht so viel anders. Da gibt es aber auch ein paar Probleme. Was ich manchmal schwierig finde, ist die Kamera, genau die. Es ist toll, wenn man das Gegenüber sieht, keine Frage. Gestik und Mimik sind wichtig, aber manchmal ist das gar nicht notwendig. Klar, wir haben uns was Ordentliches angezogen, T-Shirt, die Haare gewaschen und den Wäscheständer nicht im Bild. Aber trotzdem fühle ich mich nicht nach Kamera und das ist okay. Die ersten Monate im Homeoffice habe ich die Kamera noch die ganze Zeit angehabt. Aber jetzt mache ich sie nur noch dann an, wenn ich Personalgespräche führe, für Interviews oder um mal Diagramm hochzuhalten. Mein Team macht das genauso und ich habe da kein Problem mit. Ein ganzer Tag voller Videokonferenzen ist deshalb so anstrengend, weil man die Körpersprache der anderen nicht sehen kann. Das Gehirn muss dann eine ganze Menge Informationen, die man sonst nebenbei aufsammelt, anders zusammenstückeln. Wir merken das jetzt auch mit meinen Händen. Ich gestikuliere hier die ganze Zeit rum, aber die Hälfte der Zeit sind die unterhalb der Kamera und dann seht ihr das nicht. Und ihr denkt, ich stehe hier steif rum, aber das tue ich nicht. Das alles nicht sehen zu können, schlaucht. Mit diesem Talk ist es ganz genauso. Und ich bin inzwischen daran gewöhnt, die ganze Zeit ohne Gegenüber zu reden. Also nur mit Gesprächen, im Prinzip so wie telefonieren. Also komplett ohne Feedback einen Talk aufzuzeigen, ohne Publikum, ohne Lacher, ohne zu sehen, ob ihr mehr eingeschlafen seid. Das ist gar nicht so leicht. Und dann ist da natürlich noch das Problem bei der Arbeit, dass es nicht so einfach ist, aufzuhören. Es ist super einfach, länger und mehr zu arbeiten, als man eigentlich sollte. Klar, es gibt Tage, an denen kann ich mich zunächst durchringen. Aber es gibt auch Tage, wo ich um 21 Uhr merke, ach, verdammt, schon wieder das Armbrot vergessen und ich immer noch hocke, weil ich halt vorher nicht dazu gekommen war, Code zu schreiben. Die Nähe und die Einfachheit, das zu machen, ist viel größer als früher. Und außerdem hat man auch häufig eh nichts Besseres zu tun, als auf der Couch zu gammeln. Und da ist es super wichtig, sich selber zu regulieren. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, Mentoring. Darüber möchte ich als erstes sprechen. Hier geht es nicht nur um die Arbeit, sondern generell ums Leben und alles, was dazugehört. Als Mentor hat man ja verschiedene Jobs. Ich habe diese Folie aus einem alten Vortrag recycelt und der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Die Hüte, die ich in meinem Job aufhabe, sind nach wie vor die gleichen, die ich im Büro hatte. Aber die Art und Weise, wie ich jeden dieser einzelnen Hüte trage, ist heute ein kleines bisschen anders. Nochmal kurz zur Erinnerung, die verschiedenen Rollen, die ich als Mentor habe, sind, ich bin Lehrer, ich bin Manager, ich bin Vorgesetzter, ich bin häufig eine Vorbildfunktion, aber ich bin auch Motivator. Manchmal muss ich ein Elternteil sein und natürlich bin ich irgendwo auch Freund, zumindest ist es mir das wichtig. Wie das genau von zu Hause aus funktioniert, schauen wir uns jetzt im Laufe des Vortrags gemeinsam an. Der wichtigste Ratschlag von allen ist, immer verfügbar zu sein. Und das gilt jetzt umso mehr als früher. Erinnert eure Auszubildenden immer wieder daran, dass ihr hier seid. Dass es okay ist, euch im Chat anzuschreiben oder anzurufen, wenn eure Software dafür einen Knopf hat. Wir arbeiten mit G Suite und Meet und Chat haben da keine Knöpfe für. Ich versuche außerdem regelmäßig, aber mindestens einmal pro Tag, bei jedem einzuchecken. Zwischendurch so ein kurzes Hey, wie läuft's? Das reicht schon. Häufig bekomme ich dann als Antwort sowas wie, nicht so gut, ich steck fest. Ah ja, okay, warum hast du dich denn nicht gemeldet? Die Angst vor dem Fragen wegzumanagen könnte vermutlich einen ganzen Vortrag füllen. Ich denke, es hilft, wenn man immer wieder anspricht, dass es okay ist zu fragen. Dass es nicht als Unterbrechen zählt, wenn man mir eine Chatnachricht schreibt. Die klingelt nicht laut, die poppt nicht in die Mitte des Bildschirms auf und die stört mich nicht wirklich. Meine Hoffnung ist, dass wenn ich es oft genug sage, sie es sich dann irgendwann merken. Was ich an meinen Vorträgen immer wieder wiederhole, ist, dass es total wichtig ist, nicht nur zu helfen, sondern beizubringen, wie man sich selber hilft. Ich versuche zum Beispiel immer, wenn ich irgendwas google und ich bin in einem Call, entweder meinen Bildschirm zu teilen, damit die anderen sehen, was ich da gerade mache, oder wenigstens vorzulesen und zu erzählen, was ich da gerade tue. So, ich suche jetzt hier nach und okay, jetzt habe ich das Ergebnis, warte, ich schicke dir mal kurz einen Link. Es ist super wichtig, dass die Auszubildenden verstehen, dass wir nicht alles wissen. Nur weil wir viele Jahre Erfahrung haben, heißt es nicht, dass wir uns merken können, wie man einen Hashrift-Slice macht oder so. Ich gucke das jedes Mal nach. Und ich lege Wert darauf, ganz klar zu sagen, dass ich was nicht weiß. Ich sage das dauernd. Die Hälfte der Fragen, die mir gestellt werden, keine Ahnung, ich gucke das kurz nach. Lass uns das zusammen nachschauen. Oder frag denjenigen, der weiß das. Schließlich keine Schande, was nicht zu wissen. Das ist ganz normal. Und je früher sie das lernen, desto weiter werden sie es bringen, denke ich zumindest. Insbesondere von zu Hause ist es verlockend, Lösungen zu präsentieren, anstelle von nur zu helfen. Aber Lösungsansätze sind häufig viel, viel hilfreicher. Auch wenn es manchmal frustrierend ist, vor allem wenn die Kommunikation insgesamt zu stark eingeschränkt ist, weil wir eben zu Hause sitzen. Man muss es gelassen sehen. Und im Zweifelsfall erkläre ich halt zweimal. Das ist okay. Zur Not mache ich dann auch das Video an, wenn ich es noch nicht anhatte, und halte mein Diagramm in die Kamera. Papier und Stift habe ich auch immer da. Und man kann natürlich auch Tools nutzen, mit denen man Zeichnungen teilen kann oder so. Wir haben die leider nicht. Ein guter Mentor zeichnet aber halt auch aus, dass er sich für mehr als nur die Arbeit interessiert. Später gehen wir dann noch mehr drauf ein. Zunächst sei aber gesagt, dass es gerade in der aktuellen Zeit von Nutzen ist, auch mal einen Schwack aus der eigenen Jugend zu erzählen. Okay. Training. Helfen und Vorbild allein ist aber natürlich nicht genug. Wir müssen auch einen Plan haben. Wir müssen wissen, was wir unseren Auszubildenden vermitteln wollen und wie wir das machen. Mir geht es heute weniger um die technischen Inhalte, sondern vielmehr um das Wie. In erster Linie muss ich mit meinem Team in Verbindung bleiben. Dafür habe ich eine Reihe von Aktivitäten zusammengetragen, die wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Am allerwichtigsten ist es natürlich, in Verbindung zu bleiben. Das vermutlich wichtigste Werkzeug, um genau das zu tun, ist unser Daily Stand-Up. Wir machen das jeden Tag zur gleichen Zeit, um 10 Uhr morgens, im Sitzen, wir stehen nicht auf dafür. Das Meeting dauert meistens auch nur 10 Minuten und es gibt uns eine Chance, uns jeden Tag zu sehen und über die Arbeit auszutauschen. Jeder weiß, woran die anderen arbeiten. Aufgaben wie Code Reviews werden verteilt und die Trainees bitten sich gegenseitig um Hilfe. Früher im Büro haben wir kein Stand-up gemacht, weil die Art und Weise, wie wir normalerweise arbeiten, jeder an seinem eigenen Kram, damit nicht wirklich zusammenpasst. Der Rest der Abteilung macht das jetzt auch nicht, aber ich glaube, dass wir zumindest in dem Trainee-Team das beibehalten werden. Code Reviews, habe ich gerade schon angesprochen, gehören bei uns im Unternehmen generell zum Entwickler-Workflow. Jede Zeile Code, die geschrieben wurde, muss von jemand anderem durchgelesen werden. Einige der mehr erfahrenen Kollegen machen das leider nicht ganz so gerne und deshalb bleibt da diese Arbeit auch schon mal liegen. Und für die Trainees insbesondere ist es natürlich blöd, wenn das Ticket, in dem sie eine Woche lang gearbeitet haben, dann doch nicht ausgerollt wird, weil keiner das Review gemacht hat. Und deswegen machen wir als Gruppe häufig Mob-Reviews, wo die Arbeit von jemandem aus unserem Team gemeinsam durchgehen. Und dabei geht es nicht darum, Fehler zu finden, sondern darum, als Gruppe mehr über unseren Code zu lernen. Außerdem rege ich auch immer wieder an, dass jeder die anderen im Team aktiv um Reviews bitten soll. Das führt dazu, dass der Kontakt mit den Kollegen nicht zusammenbricht, mit denen die Trainees sonst im Büro nicht so sprechen. Insbesondere, wenn man dann die mehr erfahrenen Kollegen fragt. Mit neuen Trainees gehe ich aber zusätzlich auch noch jede Zeile Code oder zumindest jedes Ticket einzeln durch, bevor sie ihre Pull-Requests zum Review schicken. Dadurch können wir mitunter peinliche Momente verhindern, sage ich mal, wenn dann mal ein Semikolon fehlt oder Tests kaputt sind, an die sie vielleicht nicht gedacht haben. Häufig merken wir dann auch, dass nicht jeder immer alle potenziellen Probleme sofort erkennen kann. Und das ist natürlich auch schön zu zeigen, dass wir nicht alle perfekt sind. Ich selber mache grundsätzlich nie die offiziellen Reviews für Tickets, an denen ich im Verlauf mitgeholfen habe. Ich bin der Meinung, dass dieses ganze Vier-Augen-Prinzip und der Grundgedanke vom Code Review als Teil des Entwicklungsprozesses dann nicht mehr zusammenpasst. Deswegen lege ich Wert darauf, dass die Trainees immer jemand anderen finden, der es reviewt, wenn ich selber mitgeholfen habe. Das coolste Werkzeug in unserem Repertoire ist jetzt aber ganz klar das Pair-Programming. Wo ich früher einfach nur mal kurz vorbeilaufen konnte, dann bin ich stehen geblieben, ja, hier, da fehlt ein Semikolon und dann bin ich weitergelaufen, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Ich kann nur noch das fertige Produkt sehen, aber ich weiß nicht wirklich, wie die Trainees da hingekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wie die arbeiten, was sie googeln, wie oft sie den Code neu schreiben oder wo sie stecken bleiben, außer sie erzählen mir davon. Die ersten Wochen im Lockdown waren echt schwierig und wir wussten überhaupt noch nicht, wie wir das machen sollten. Dabei ist die Lösung gar nicht so schwer. Ich habe mit jedem Trainee inzwischen zweimal pro Woche einen Termin, wo wir gemeinsam für eine Stunde lang Pair-Programming machen. Die Termine sind fest im Kalender und wir machen das, was sie gerade zu tun haben. Also kann Programmieren sein oder Tickets planen. Manchmal lassen wir es auch ausfallen, wenn wir uns nicht danach fühlen oder wenn es nur eine repetitive Aufgabe ist. Da ist Flexibilität auf jeden Fall wichtig, denke ich. Wir setzen inzwischen fast ausschließlich VS Code ein, mit Linux. Das Live-Share-Plugin erlaubt uns, ähnlich wie in einem Google Doc, gemeinsam in den gleichen Dateien bei dem Host auf dem Rechner zu arbeiten. Das heißt, der Trainee oder die Auszubildende teilt die Sitzung, lädt mich ein und dann können sie sehen, wo ich gerade klicke und ich muss nicht mehr von Zeilennummern reden. Und wenn ich dann doch mal muss, kann ich auch selber Code schreiben. Generell solltet ihr aber keinen Code schreiben, wenn ihr sowas macht, denn die wichtigste Regel für jede Art von Tech-Mentoring ist immer, niemals die Tastatur zu übernehmen. Das verunsichert den Trainee nur. Außerdem machen wir dabei Bildschirmsharing die meiste Zeit. Für gewöhnlich Browser und Terminal und so Zeug. Damit ich sehen kann, wie das dann im fertigen Produkt aussieht, damit ich helfen kann mit dem Terminal, vielleicht mit Git. Aber gelegentlich auch mit dem Code. Zu Anfang war das alles ein bisschen komisch und es hat sich total nach Überwachung angefühlt. Für uns war wichtig, da offen drüber zu sprechen. Wir verstehen inzwischen, dass wir das machen, damit ich helfen kann. Du hast die Chance, mir Fragen zu stellen, ich sehe, wo du Fehler machst, damit ich dich unterstützen kann. Nicht, weil ich jetzt den Finger auf dich zeigen will, sondern ich will dir helfen, noch besser zu werden. Inzwischen ist das ein wirklich fester Bestandteil unserer Woche und es funktioniert echt super. Außerdem plane ich, mehr offizielles Pairing zwischen den einzelnen Trainees zu machen. Aktuell helfen sie sich zwar ab und an gegenseitig, aber ich möchte das noch mehr fördern und gegebenenfalls auch mal einfordern. Denn leider ist es so, dass sie mich häufig noch direkt fragen, anstelle miteinander mehr zu reden. Da arbeiten wir noch dran. Was ich aber relativ schnell gemerkt habe, ist, dass ein sehr voller Kalender, insbesondere mit diesen ganzen Meetings, die wir da machen, auch heißt, dass man dann schon mal das Mittagessen vergisst. Wenn sich ein kurzfristig abgesagtes Meeting plötzlich ja, so anfühlt, als ob man eine Stunde vom Tag zurückbekommen hat, dann macht man, glaube ich, was falsch. Außer vielleicht, man ist im Exec-Level, zumindest habe ich das gehört. Ich habe mir aber vorgenommen, jetzt zwischen den Meetings immer genug Zeit zu planen, um noch eine schnelle neue Tasse Tee zu holen oder den letzten Tee wegzubringen. Und ja, ich trinke die ganze Zeit Tee. Ich bin in England, schließlich ist das irgendwie Teil meiner kulturellen Integration. Außerdem sollte man niemanden zwingen, die Kamera einzuschalten. Das finde ich super wichtig. Schon gar nicht während des Pairings. Wenn ich die Hälfte meines Teams, ohnehin keinen Platz hat, einen externen Bildschirm hinzustellen, schließlich sind die Wohnungen in London ja alle klein, dann können die meinen Videostream sowieso nicht sehen. Und weil sie halt ihre Idee im Weg haben. Manchmal fühlt man sich halt auch einfach wirklich nicht nach Kamera. Ich finde es echt wichtig, das zu respektieren. Wir kommen auf Kamera später nochmal zurück. Aber da sind wir auch schon wieder bei der Vorbildfunktion. Als Führungskraft sollte ich auf jeden Fall mit gutem Vorbild vorausgehen. Insbesondere jetzt, wo wir alle zu Hause gefangen sind, ist das noch viel wichtiger. Das ist aber nicht alles. Motivation. Das sage ich immer wieder, ist generell einer der wichtigsten Aspekte in der Ausbildung. Vor allem, wenn ich nicht so gut sehen kann, wie mein Team sich fühlt, wird das umso wichtiger. Ah, natürlich nicht nur in der Ausbildung, sondern auch generell in jedem Aspekt der Arbeit. Das ist also auch interessant, wenn man generell Leute anleitet. Ich möchte mich ernst genommen fühlen. Meine Arbeit muss in irgendeiner Form Bedeutung haben. Versuch deswegen, deinem Team das Gefühl zu geben, dass es einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Auf lange Zeit motiviert zu bleiben, ist aber schwierig. Vor allem, wenn man die Sachen, die man sonst macht, um Spaß zu haben, wie nach draußen gehen oder mit seinen Kollegen nach der Arbeit mal ins Pub auf ein Pint oder zwei, das kann man dann nicht mehr machen. Deswegen sprich regelmäßig mit deinem Team und hol dir Feedback. Mach die Tickets Spaß. Ist es langweilig, zu leicht, zu schwer? Hast du irgendwelche anderen Probleme? Klappt irgendwas nicht? Antwortet dir jemand nicht? Hier ist es auch super wichtig, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Wenn ich weiß, was im Leben meiner Mitarbeiter vor sich geht, dann kann ich viel, viel besser auf deren Probleme eingehen. Aber wie behalte ich den Überblick? Und wie gehe ich dabei vor? Wie mit allen Gesprächen, die man sonst mit seinen Mitarbeitern so führt, ist hier Planung wichtig. Nichts ist schlimmer, als wenn der Chef zum Schreibtisch kommt und sagt, mein Büro jetzt. Oder eine Chatnachricht schreibt. Sofort zum Gespräch bittet. Daher immer alles ankündigen. Alle regelmäßigen Meetings, von denen ich hier erzähle, habe ich über den Kalender als wiederkehrende Ereignisse im Voraus geplant. So hat jeder die Chance, seine Woche zu planen. Wenn man die neue einlädt, auch immer dazu schreiben, wofür ist dieses Meeting, damit sich die andere Person vorbereiten kann. Generell ist der Kalender heute zumindest für uns viel wichtiger als sonst. Vor einem Jahr habe ich gesagt, ich richte mich nach dir, wenn irgendwer was von mir wollte. Mein Kalender war leer, ich habe da nie reingeschaut. Heute bestehe ich darauf, dass man sich meinen Kalender ansieht, denn der ist voll von geplanten Aktivitäten. Montags zum Beispiel ist für uns der Catch-up-Tag. Ich habe 10 Minuten Slots mit jedem einzelnen Trainee in meinem Team und dazwischen immer 10 Minuten Pause. Ich mache mir Notizen in unserer Feedback-Software. Die Notizen sind in erster Linie für mich, damit ich den Überblick behalte. Manchmal braucht man die aber auch für den Management-Teil der Aufgabe. Wir sprechen in diesen Meetings nicht immer nur über die Arbeit. Meistens geht es eigentlich um Privates. Was hast du am Wochenende gemacht? Auf der Couch gesessen. Wie geht's deiner kleinen Schwester mit der Schule oder deiner Partnerin, die in einem anderen Land festsitzt? Außerdem sind wir wieder bei den verschiedenen Hüten, die ich aufhabe. Mir ist wichtig, dass die Personen hinter dem Auszubildenden kenne. Ich muss verstehen, wie die denken und fühlen, damit ich effektiv unterstützen kann. Vor allem, wenn es dann doch mal nicht so rund läuft, wie wir uns das wünschen, hilft es, dass ich auf zwischenmenschlicher Ebene weiß, was da sonst noch alles im Leben passiert. Dadurch kann ich viel verständnisvoller mit Problemen umgehen. Einmal im Monat nehme ich mir eine Stunde pro Trainee Zeit für unser Progression Meeting. Anfang letzten Jahres habe ich die Ausbildung auf ein sogenanntes Progression Framework umgestellt. Den Talk dazu vom letzten deutschen Pair Workshop, der letzte, an dem wir uns noch begegnen konnten, findet ihr auf YouTube. Mein Modell ist ziemlich stark an die deutsche Ausbildung angelehnt, aber es gibt natürlich keine Berufsschule. Und in diesem einstündigen Meeting, das wir dann einmal im Monat machen, besprechen wir den Fortschritt in der Ausbildung und wie der letzte Monat so gelaufen ist. Dabei haben wir normalerweise die Kamera an und arbeiten gemeinsam an einem Google Doc, in dem ich für jeden Punkt in unserem Progression Framework Notizen mache. Für gewöhnlich bitte ich die Trainees, immer zuerst ihren eigenen Eindruck für jeden Bereich zu geben. Wenn etwas nicht so gut läuft, besprechen wir das auch in diesen Meetings. Insbesondere hier ist es wichtig, sich diese Notizen zu machen. Die persönlichen Umstände, die wir in den wöchentlichen Meetings kurz angesprochen haben, sind häufig der Grund, warum es vielleicht mal weniger gut läuft. Außerdem kann ich so die Motivation über einen längeren Zeitraum messen und negative Entwicklungen in der Performance einfacher erkennen. Wichtig ist aber, dass es dabei nicht darum geht, dass jemand genug arbeitet. Tatsächlich sprechen wir immer wieder davon, dass es nach wie vor eine außergewöhnliche Situation ist. Die Welt ist aktuell echt stressig und daher ist es okay, wenn wir nicht die volle Leistung bringen. Was mir aber am Herzen liegt, ist, dass meine Trainees sich trotzdem vorwärts bewegen können. Das sehe ich als meine Kernaufgabe. Es ist zum Beispiel, kann es sein, dass jemand nicht einschlafen kann, weil zu viele Sachen im Kopf sind. Klar, geht uns allen so. Statt darauf zu beharren, dass die Person dann morgens pünktlich auf der Matte steht, oder am Bildschirm, kann man da ganz offen drüber sprechen und ruhig auch mal die eigene Schwächen zeigen. Mir geht es nämlich ganz genauso. Und da wir ohnehin nicht ins Büro müssen, kann man auch relativ einfach helfen. Du schaffst weniger Tickets, weil du immer müde bist. Und dann kommst du auch noch zu spät zu Meetings oder tauchst manchmal gar nicht auf. Aber du bist müde, weil du nicht einschlafen kannst. Und dann musst du früh raus. Ich kann dir anbieten, dass wir deine fixen Meetings auf Nachmittag legen. Solange du es zum Stand-up schaffst, ist das okay. Wir können das Stand-up ja auch einfach ein bisschen später machen, wieder, ne? Dann ist das egal. Wir sind eh alle da und haben nichts anderes zu tun als arbeiten. Oder du sagst mir, dass du 10 nicht hinkriegst und nicht vor 3 schlafen kannst. Das ist auch okay. Wie gesagt, wir müssen das Stand-up nicht morgens machen. Mach es halt nach der Mittagspause und fängst um 12 oder um 1 an zu arbeiten und arbeitest halt länger. Und wenn du dich dadurch besser fühlst, dann ist mir das total recht. Solange wir drüber sprechen. Im Übrigen sitze ich hier gerade mit nassen Haaren und deswegen habe ich die Kamera nicht an. Ein ganz besonderes Thema ist es, wenn man neue Leute einstellt, werden wir alle von zu Hause arbeiten. Ich habe im letzten Jahr 2 neue Trainees in mein Team bekommen und einen Freund als Senior Entwickler in unsere Firma geholt. Onboarding spielt jetzt eine noch viel größere Rolle als vorher. Neue Leute müssen sich von Anfang an wohlfühlen, sonst hat man im Grunde schon verloren. Dem neuen erfahrenen Kollegen habe ich zum Beispiel angeboten, täglich an unserem Trainee Stand-up teilzunehmen. Wie gesagt, der Rest des Technikteams hat keine solchen Stand-ups. Inzwischen hat er seine Probezeit schon länger hinter sich, aber er kommt trotzdem noch jeden Tag zum Stand-up. Denn er ist froh, dass er Anschluss hat, weil er außer mir noch niemanden in der Firma persönlich getroffen hat. Für mein Team ist es super, dass er jetzt noch ein anderer erfahrener Kollege vormacht, wie man professionell im Stand-up sein Zeug erklärt. Und Code-Reviews können sie sich auch bei ihm abladen. Insgesamt hat es die Berührungsängste in beide Richtungen verringert, denke ich. Ansonsten kann man auch wunderbar Buddies im Unternehmen finden, die einem neuen Kollegen zur Seite stehen. Vor allem, wenn die cross-funktional sind, hat das Vorteile. Ich spreche zum Beispiel regelmäßig mit einem meiner neuen Kollegen, der technische Dinge für eine andere Abteilung macht. Dadurch hat er direkt Anschluss und lernt ein paar neue Leute in der Firma kennen, mit denen er sonst nichts zu tun hat. Wenn er Fragen zum Betrieb hat, kann er die an mich richten. Insgesamt denke ich, bauen wir durch eine neue Art der Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen auf, die es ohne Lockdown im Büro vermutlich leider gar nicht gegeben hätte. Aber natürlich läuft nicht immer alles rund. Eine mögliche Situation habe ich ja bereits angesprochen. Flexibel mit der Zeit zu sein ist super einfach und kostet mich fast nichts. Das gleiche gilt auch für Kollegen mit Kindern. Eine meiner Auszubildenden zum Beispiel ist während des Lockdowns aus dem Mutterschutz zurückgekommen. Der Plan für sie war eigentlich, dass sie Montag bis Mittwoch arbeitet. Aber ihr Mann ist ein sogenannter Keyworker und er muss weiter zur Arbeit. Und Kinderbetreuung ist außerdem kaum möglich. Selbst privat war es gerade für längere Zeit quasi nicht erlaubt, die Kinder bei den Großeltern abzugeben. Kinderbetreuung ist super schwierig. Deshalb arbeitet sie aktuell zwar ihre 3 Tage die Woche, aber nicht immer den Tag über, sondern häufig am Abend. Und manchmal wissen wir auch nicht, welche Tage das sind. Sie sagt mir dann abends Bescheid, ob sie morgen arbeitet oder nicht, und das ist total okay. Ansonsten gelten aber so ziemlich die gleichen Regeln für Probleme, wie man in meinem Büro ist. Falls die Performance nicht stimmt, muss man die Ursachen suchen. Dabei sollten wir aber nicht überwachen, sondern immer unterstützen. Insgesamt ist es, denke ich, einfach wichtig, verständnisvoll zu sein. Auch wenn wir schon seit einem Jahr in dieser Situation sind, ist es trotzdem noch hart und es trifft jeden von uns anders. Manche von uns sind vielleicht die ganze Zeit allein, andere können ihre Familien langsam nicht mehr sehen. Und obendrauf kommt dann noch die Arbeit. Meine Bitte an jeden von euch ist es, immer freundlich und konstruktiv zu bleiben und hilfsbereit zu sein. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge an Informationen, deswegen möchte ich zum Schluss noch ein Fazit ziehen. Ich habe mich an die Arbeit von zu Hause gewöhnt. Inzwischen finde ich es richtig gut. Klar, es gibt Dinge, die man so sonst nicht machen würde. Zum Beispiel habe ich diese Folie hier um kurz nach 10 Uhr abends geschrieben auf meinem Arbeitscomputer. Als ich den angemacht habe, habe ich zuerst den Chat gelesen, etwas kommentiert und schnell meine Mails gecheckt, bevor ich in diesem Tab mit dem Vortrag gelandet bin. Das ist einfach. Letztes Jahr hätte ich den Arbeitscomputer nicht angehabt. Ich hätte ihn gar nicht dabei gehabt, denn er wäre im Büro gestanden. Aber letztes Jahr hätte ich auch nicht um kurz nach 5 Uhr im Fluss spazieren gehen können, solange die Sonne noch schien. Da hätte ich noch am Schreibtisch gesessen, in einem großen Raum mit viel zu wenig Fenstern und viel zu vielen Entwicklern. Generell hat es deutliche Vorteile, von daheim aus zu arbeiten. Ich esse jetzt viel gesünder. In England wird abends groß und warm gegessen. Lunch ist für mich meistens nur ein Sandwich. Jetzt kann ich wieder wie gewohnt zu Hause deutsch Mittag essen, weil ich einfach nebenbei kochen kann. Und wenn ich einem meiner Trainees beim Coden zuschaue, dann ist es auch total okay, zwischendurch mal zu sagen, hey, warte mal, ich gehe mir schnell meine Bolognese umrühren. Das ist nicht unprofessionell. Die anderen sind doch ganz genauso dran, solange wir sie nicht warten lassen. Ganz im Gegenteil, es ist menschlich und es macht einen viel sympathischer, wenn man ab und zu mal Schwächen oder kleinere Fehler zeigt, anstatt nur versucht, perfekt zu sein. Irgendwie müssen wir mit dieser Situation ja klarkommen. Es ist halt komisch, aber es geht. Und dann zwischendurch mal die Wäsche aufzuhängen, ist auch gar nicht so schlecht. Immerhin kriegt man dann ein bisschen Bewegung, statt nur vor der Flimmerkiste zu sitzen. Aber das ist nicht alles. Für die Art, wie ich mit meinem Team arbeite, ist Screensharing und Audio-Chat insgesamt eine Bereicherung, denke ich. Klar, es ersetzt nicht komplett gemeinsam vor dem gleichen Computer zu sitzen. Aber dass ich nebenbei recherchieren kann, ohne abgelenkt zu wirken, und meinen eigenen Computer habe, das hat auf jeden Fall Vorteile. Und außerdem werden wir so nicht gestört. Im Büro laufen dauernd Leute nebenbei an unseren Schreibtischen vorbei und wird von der Seite vollgequatscht. Jetzt kann ich mich total fokussieren und mich um die Person kümmern, mit der ich gerade spreche. Es fehlt zwar manchmal der Smalltalk, vor allem mit den anderen im Büro, aber ich denke, insgesamt ist es schon gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie lange wir noch von zu Hause arbeiten müssen oder wie lange in Großbritannien noch Lockdown ist oder in Deutschland. Ich wünsche mir, dass wir uns im nächsten Jahr alle wieder sehen können und ich vor euch stehen kann, um Dinge zu erzählen. Bis dahin müssen wir aber sicherlich noch eine ganze Zeit lang von zu Hause arbeiten. Ich hoffe, für euch ist der ein oder andere gute Tipp aus meinem Vortrag abgefallen. Ich finde es echt schade, dass wir keinen offenen Diskurs in den Talk einbauen können, denn das mache ich eigentlich immer gerne. Aber ich freue mich drauf, im Anschluss mit euch zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später.
Ja, das Q&A oder machst du es?
Ja, vielen Dank, Julian, für deinen spannenden Vortrag. Ich finde es immer wieder spannend, wie du irgendwie das Thema Ausbildung und generell irgendwie Heranführen von neuen Mitarbeitern ja immer wieder als spannende Vorträge machst. Genau, zu den Fragen. Ich hatte eine Frage auf jeden Fall gestellt zum Daily Stand-Up. Und zwar, du hast gesagt, dass ihr ein tägliches Daily Stand-Up macht und dort die Themen von der Arbeit besprecht. Ist das Daily Stand-Up konkret für Themen von der Arbeit geblockt oder ist es auch für private Themen angedacht? Oder machst du da eine klare Trennung?
Das ist eine gute Frage. Also generell, wir machen das jeden Tag. Das heißt der Daily. Und das Ganze hat zwei Ziele. Also in erster Linie ist es natürlich dafür da, dass die Leute miteinander reden, weil wir das ansonsten einfach nicht sicherstellen können. Viel von unserer täglichen Arbeit überschneidet sich nicht. Das heißt, es findet relativ wenig Kommunikation statt. Und das war auch früher im Büro in unserem Team schon so, dass also sehr viel Smalltalk war, aber sehr wenig Überschneidung im Sinne von hoher Zusammenarbeiten. Jeder hat so seine Tickets. Und dem wollte ich halt entgegenwirken. Und das liegt halt einfach dann nahe, dann abzumachen. Das heißt, das eine Ziel ist auf jeden Fall, dafür zu sorgen, dass sich alle gegenseitig mal sehen oder zumindest hören. Aber gleichzeitig reden wir natürlich schon über die Arbeit. Also was für gewöhnlich läuft es so ab, das ist um 10. Und wenn ich es schaffe, als Erster da zu sein, dann sitze ich da und warte, noch ohne mein Report, also ohne mein Ticketsystem, und dann trudeln die dann alle ein. Solange es nur zwei oder drei sind, findet meistens ein bisschen Unterhaltung statt. Jetzt, wo mehr Leute sind, wird es ruhiger, habe ich festgestellt. Also je voller die Calls sind, desto scheuer werden die Leute, glaube ich. Aber wir unterhalten uns dann schon über Kram. Heute Morgen waren es, glaube ich, Konferenz-T-Shirts und Konferenzen. Und das stimmt dann meistens ab, sobald zu viele Leute da sind. Aber ja, wir reden da schon, wir reden auch über aktuelle Politik. Ich meine, Brexit ist natürlich immer wieder ein Thema. Und die Wahl und dann die Pandemie als generell, gerade letztes Jahr, hat sich herauskristallisiert, dass zumindest in meinem Team ich scheinbar am meisten Medien konsumiert habe und am meisten Nachrichten gelesen habe. Und ich glaube, für einige aus meinem Team war ich dann relativ lange die glaubwürdige Nachrichtenquelle. Weil wenn du das von 20-Jährigen hast, die da vielleicht auch noch nicht so viele Nachrichten lesen wollen, und ich dann halt natürlich aggregiert habe aus Deutschland und aus Großbritannien. Das haben wir auch gemacht. Aber ansonsten reden wir versuchen schon relativ zügig durch unsere Tickets durchzugehen. Ich habe also in unserem Ticketsystem einen Report gebaut, wo ich für jeden einzelnen filtern kann. Und dann sehen wir also ein bisschen wie ein Kanban-Board für jede Person im Team, deren Tickets in verschiedenen Status und dann sprechen wir quasi nur darüber, was hast du gestern gemacht, was hast du heute vor, hapert es irgendwo, und unser Produktmensch hakt dann ab und zu nach und fragt Sachen oder sagt, hey, ich habe hier noch was anderes für dich. Und wenn jemand direkt irgendwie eine Frage hat, die jemand anders aus dem Team beantworten kann, dann ist natürlich schon das sinnvoll, die das auch beantworten. Und ansonsten rede ich auch natürlich über meine Tickets, wenn ich dann mal Zeit hatte, was zu machen. Ich bin dann immer ganz happy, so, yay, ich habe Code geschrieben gestern, und dann freuen sich alle für mich. Aber ich erzähle auch davon, dass es zum Beispiel, wie heute ist der zweiwöchige Call für unsere Sprintplanung heute Nachmittag oder das firmenweite Meeting, oder ich bin übrigens morgen nicht da, weil ich bei einer Konferenz bin. oder hey, morgen ist Feiertag, kommt nicht zur Arbeit. Das habe ich beim letzten Arbeitgeber gelernt. Falls jemand von Strato jetzt zuguckt, danke Volker, dass du uns immer mitgeteilt hast, dass wir morgen nicht zur Arbeit kommen müssen. Das war großartig. Genau, also das ist das hauptsächlich. Und manchmal bleiben die anderen dann, glaube ich, auch einfach länger quatschen noch ein bisschen. Aber es ist definitiv weniger als im Büro, wo man einfach mal bei Wasser tauschen kann.
Der Sören fragt auch noch, habt ihr auch extra Smalltalk-Calls, also irgendwas, was explizit Kaffeerunde oder sowas ist? Oder wirst du da nicht so eingeladen.
In meinem Team, vielleicht werde ich dazu nicht eingeladen. Unsere Firma ist so strukturiert, dass wir ein größeres Technik-Team haben und ich mit meinem Team bin so eine Art kleine Enklave mit irgendwie den neuen, jüngeren Leuten und die meisten in unserem weiteren Team machen, glaube ich, einfach nur Meeting. Also jeder arbeitet da so vor sich hin. Da gibt es auch Meetings, wo die sich treffen. Die sind spezifischer und da findet natürlich auch Smalltalk statt. Ich weiß nicht, inwieweit die miteinander so noch reden. Ich persönlich quatsche ab und zu mal mit anderen. Es hat sich aber herausgestellt, dass es häufiger irgendwie die Personalabteilung oder so ist, wo man dann mal Kaffee zusammentrinkt. Mit meinem Team einzeln, individuell, habe ich halt, wie ich im Talk gesagt habe, immer diese 10, 15 Minuten Catch-ups einmal die Woche. Die sind meistens nur Smalltalk. Da geht es also wirklich um Wochenende, um Politik, um Gesundheit, um was auch immer. Ich glaube, die meisten meiner Leute chatten untereinander, zumindest mit einem oder zwei zwischendurch. Ich weiß aber nicht, ob da Videocalls stattfinden. Wir machen keine richtigen Socials innerhalb meines Teams, weil wir einfach gemerkt haben, je mehr wir sind, desto irgendwie komischer ist das. Und wir haben auch bemerkt, mit 30 Leuten im Technical Team irgendwie einmal im Quartal unser normales Social, wo wir sonst, keine Ahnung, essen gegangen wären oder so, das können wir nicht wirklich machen, wenn mit 30 Leuten kriegst du das nicht organisiert. Und haben Sachen versucht, wie jeder hat irgendwie einen 30-Pfund Voucher für Just Eat oder Deliveroo oder, keine Ahnung, ZDE wäre das, glaube ich, bei euch. Und ein paar kommen dann in den Videocall rein, aber sobald da irgendwie mehr als 10 Leute drin sind, ist das komplett unübersichtlich und du kannst dich ja nicht mehr unterhalten. Und bis vor kurzem hatte Google Meet auch keine Option für Breakout Rooms, also du konntest nicht auf mehrere Chats aufteilen, es ging einfach nicht. Genauso hat auch unser letztes Sommerfest firmenweit nicht besonders viel Anklang gefunden, weil es halt einfach super schwierig ist. Was ich aber mache, ist schon, dass ich, wenn ich mit Leuten irgendwie neu sind, auch in anderen Abteilungen, mit denen ich was zu tun habe, dann quatsche ich die schon gelegentlich voll. Und ich bin auch der Meinung, dass man viele Sachen schneller mit einem Anruf klären kann, als mit ganz viel Chat. Wenn ich also was wichtig finde, dann schmeiße ich einen Video-Chat-Link in den Chat rein. In Google Meet oder Google Chat hast du so einen Knopf und dann schickst du eine Einladung. Du kannst aber nicht direkt anrufen. Das mache ich schon. Und da kommen dann auch viele irgendwie Smalltalk. Aber ich biete nicht direkt für mein Team, hier haben wir ein Forum, in dem wir Smalltalken können, das biete ich nicht an. Hat auch noch keiner nachgefragt. Ein paar andere Sachen, die ich ganz gerne machen würde, wie, das habe ich im Talk erwähnt, forciert irgendwie die untereinander zu paaren für Pair-Programming. Das hat sich nicht ergeben und außerdem würde ich, was ich glaube ich auch sinnvoll finde, ganz gerne eine Art Preview, was wir vom Scrum-Manifest abziehen können, so quasi am Ende eines Sprints demonstriert wird, aufgezeigt wird, was haben wir alles gemacht. Das ist was ich schon längere Zeit plane. Das wäre cool, weiterzumachen, aber dadurch, dass ich Teilzeitkraft im Team habe, ist Freitag halt schwierig und Montag super voll und wie war die Woche oder wie waren die letzten zwei Wochen am Mittwoch zu machen, ist irgendwie auch strange. Deswegen haben wir noch eine gute Lösung gefunden. Das war auf jeden Fall was ich mir vorstelle und was ich mir auch vorstellen könnte, wenn das gut funktioniert, das zu öffnen für die Kunden sozusagen. Also wir machen ja Software, wo die Software das Produkt ist und das heißt, wir haben verschiedene Abteilungen, die quasi unser interner Kunde sind und Dinge verlangen, die dann unsere Kunden später nutzen. Und denen einen Zugang zu geben in der Form, hier sind die Entwickler, das haben die gemacht, könnte ich mir vorstellen, ist gut für unseren Ruf, ist gut für die anderen, damit die sehen können, da passiert was, meine Sachen werden ernst genommen, das ist auch ein Thema für uns, dass die Trainee-Abteilung, nenne ich sie mal, auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass Sachen, die sonst auf einer Roadmap eher nach unten rutschen, jetzt weggearbeitet werden. Das heißt, das, was ich vor einigen Jahren in meinem ersten Talk aus dieser Serie mehrfach erwähnt habe, ist auf jeden Fall wahr. Geredet wird. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass das funktioniert. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das durchzusetzen. Du kannst die Leute nicht zwingen, miteinander zu reden, kannst sie nicht zwingen, zu irgendwelchen Kaffee Klatschen zu kommen. Ja. Ich reg nur immer wieder an, redet miteinander, fragt euch gegenseitig Sachen, helft euch gegenseitig, aber mehr kann ich nicht machen, ansonsten würde das, glaube ich, nichts bringen.
Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende unserer Zeit, deswegen nur noch ganz knapp. Du hast ja schon gesagt, mit Feiern und so war es schwierig, beziehungsweise, ja, muss ich zugeben, kenne ich auch kein Format, wie man das online vernünftig gestalten kann. Generell hast du irgendeine Idee für allgemein teambildende Maßnahmen? Ich meine, es rational sage ich immer, sowas ist Kindergarten, aber andererseits muss ich zugeben, es funktioniert einfach, wenn man irgendwie zusammen irgendeine Aufgabe erledigt hat. Nur ich kann mir sowas super schwer online vorstellen.
Ja und nein. Ist eine spannende Frage und ist auf jeden Fall, es ist schwierig, das zu machen. Es geht, wenn du viel Zeit hast, glaube ich, dann kann man so Sachen machen wie, wir nehmen jetzt mal diesen Tag und, keine Ahnung, spielen was gemeinsam. Eure Idee, gemeinsam zu kochen, hatte ich auch schon mal überlegt, ob wir das einfach machen. Wir haben das auch als Firma schon versucht. Wir hatten also innerhalb unserer Firma unternehmensweit ein Backwettbewerb über mehrere Wochen, wo Leute, also es gab eine Aufgabe und dann hattest du eine Woche Zeit, was zu backen und Fotos zu schicken und dann konnte man wählen, wer das gewinnt und tatsächlich hat also eine meiner Auszubildenden, meiner Trainees das ganze Ding richtig abgeräumt, was natürlich sehr schön, wenn die Technical Abteilung das gewinnt, hat uns gefreut. Ein Fotowettbewerb haben wir gemacht im ganzen Unternehmen und die Sachen sind gut angenommen worden. Auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, dass eben größere Sommerfeste oder so extrem wenig Anklang gefunden haben. Also wirklich 10-15% der Belegschaft nur aufgetaucht sind und das ist halt echt traurig auch für die Organisatoren. Was ich mir vorstellen könnte, ist wie gesagt sowas wie, wenn ihr wollt, heute Abend, wir kochen was gemeinsam, ich nehme mein Handy und mache das irgendwie, keine Ahnung, mit einem Auto-Handyhalter oben an der Küche fest und dann könnt ihr sehen, was wir hier machen und wir kochen was gemeinsam. Das ist aber schwierig, weil zum Supermarkt gehen irgendwie nicht so besonders ist im Moment. Man kann gemeinsam Spiele spielen, klar, aber all das funktioniert halt am besten, wenn man das abends macht und nicht während der Arbeitszeit, weil wir einfach, unser Unternehmen steht relativ gut da aktuell, wir haben super viel zu tun und ja, ich kann mir halt gerade nicht erlauben, die Zeit für andere Sachen zu nutzen. Ich würde das sehr gerne, aber ich weiß nicht wie, deswegen könnte ich das nur abends machen, ich will natürlich niemanden zwingen dazu. Ich bin auch kein Fan von vorgeschriebenem Spaß. Sag ich mal. Aber ich denke schon, dass da Sachen möglich sind. Also insbesondere so Sachen wie irgendwie Among Us zu spielen oder irgendwelche, keine Ahnung, Spiele, wo du was malen musst und die anderen müssen raten, was es ist oder so. Solcher Kram funktioniert bestimmt auf jeden Fall. Gemeinsam coden funktioniert sicherlich auch. Also Sachen wie irgendwie The Pull Request Challenge oder so, um Call zu machen oder Mohammeds Weekly Pearl Challenge oder so. Das als Gruppe zu lösen, finde ich, kann man auch versuchen. Ich weiß, dass das in anderen Firmen immer ganz gut funktioniert hat, in Personen mit Pizza und Bier. Wie gut das remote funktioniert, weiß ich nicht. Mit 5 Leuten die gleiche Zeit zu arbeiten, ist bestimmt interessant und ich könnte mir vorstellen, dass dann alle anderen sich einfach nicht traut oder nur zuguckt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe sicherlich schon drüber nachgedacht, aber noch keine gute Lösung gefunden. Aber bisher hat auch noch keiner danach verlangt, insofern bin ich damit weggekommen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Julian, darüber zu berichten. Und ja,
sehr gerne.
Vielen Dank auch für die interessanten Antworten auf die Fragen. Und genau, dann gehen wir jetzt in die Pause.